Evidenz und glaube, damit einem rational denkenden Publikum eher Genüge zu tun mit diesem Titel. Und zunächst muss ich sagen, dass das spirituelle Thema natürlich in unserer westlichen Zivilisation nicht sehr bekannt ist. Ich habe also gerade gehört von der Erziehung, die man in der DDR genossen hat, dass es nicht so viel Information über andere Kulturen, deren Denkweisen und vor allen Dingen deren Erkenntnisse gegeben hat. In Indien gibt es eine schöne Geschichte, die die materialistische Denkensart zusammenfasst. Es gab einmal 6 Blinde, von denen wurde gesagt, die wurden aufgefordert, einen Elefanten zu beschreiben. So gingen die Blinden, die keine andere Sinn hatten, um Dinge wahrzunehmen, als halt ihren Tastsinn, zum Elefanten. Der eine fasste den Elefanten am Rüssel an und sagte, ja, der Elefant, der ist wie eine Schlange. Ein anderer Blinder umfasste den Elefanten am Bein und sagte, ja, ich habe den Elefanten kennengelernt, also erkannt, er ist mir wie ein Baum. Noch ein anderer umfasste ihn hinten am Schwänzchen und sagte, ja, dein Elefant, das ist so etwas wie ein Seil. Und noch einer war unterm Bauch und auch er hatte eine Verwirklichung vom Elefanten. Er sagte, der Elefant ist wie eine warme Hängedecke. So, all diese Sichtweisen des Elefanten sind zulässig. Aber da sie nicht das Ganze sehen, nämlich nicht all die einzelnen Aspekte zusammenfügen, sind sie in sich selber unzureichend. Sicherlich ein Elefant ist vorne wie eine Schlange und hinten wie ein Seil und in der Mitte wie mit 4 Baumstämme. Doch er ist eigentlich all das zusammen und noch mehr. So, die materialistische Denkensweise, die die Wirklichkeit auflöst in kleinste Teile, sagen wir einmal kleinste Atome, nicht Atome, Subatome, sie hat eine Art von Betrachtungsweise. Es stimmt sicherlich, dass die Säule hier, die wir sehen, den Boden, die Schuhe auf dem Boden, die Stühle und letztendlich eure Körper auf diesen Stühlen aus verschiedensten kleinsten materiellen Teilchen bestehen. Doch sind wir einfach nur ein transsubatomarer Teilchen? Wo ist der Mensch einfach ein biophysischer Computer? Oder gibt es da etwas wie Bewusstsein, Seele und so weiter, eine spirituelle Dimension? Ich möchte das einfach mal so als Frage in den Raum stellen und Sokrates Antwort darauf geben. Nicht unsere Antwort oder die Antwort der Vedas, sondern die Antwort eines Philosophen. Sokrates ist, glaube ich, bekannt. Sokrates hat sich um diesen Punkt einmal Gedanken gemacht. Ein Punkt, der euch auch irgendwann mal im Leben über den Weg läuft oder schon gelaufen ist. Sind wir einfach nur Materie, die ganz strikt unter den Gesetzen der materiellen Welt stehen, oder gibt es da noch etwas anderes? Sokrates fragte sein Gegenüber, wieso sitzt Sokrates hier? Ich weiß nicht genau, wo er saß, in welchem Rahmen das war. Wieso ist er hier? Ja, sagte das Gegenüber, der Gegenüber. Ganz einfach, die Muskeln von Sokrates haben sich bewegt, die Sehnen, die Knochen, und als Folge davon sitzt Sokrates jetzt da. So, Sokrates sagte, das ist nur ein winzig kleiner Teil einer Erklärung. Ich sitze nicht da, weil sich meine Muskeln in dieser Art und Weise bewegt haben. Ich sitze da, weil ich hier sitzen wollte. Sonst bin ich woanders hin gesessen. Und damit leitete er das ein, was in seiner Philosophie sehr, ein sehr wichtiges Verständnis ist, nämlich, dass es Materie gibt, aber dass diese Materie gesteuert wird von einer geistigen Natur, einer letztendlich, wie es in den vedischen Schriften erklärt wird, spiritual Natur. Um das ganz einfach fassbar zu machen, ich werde gleich eine etwas, sagen wir mal, allmähliche Herannäherung an diesen Punkt machen, aber für jetzt, um das ganz einfach darzustellen, diese Zweiheit, oder sagen wir mal, diese zwei Naturen, so ist es besser ausgedrückt, nämlich Materie und das, was sie bewegt, eine höhere Natur, möchte ich euch ein ganz einfaches Beispiel geben. Es könnte viele Beispiele, ich möchte ein Beispiel geben von mir selber. Stellt euch vor, in diesem Augenblick würde das äußerst dramatische und unvorhergesehene geschehen. Ich würde einen Herzinfarkt bekommen und plötzlich hier lang ausgestreckt liegen. Wird sicherlich ein Skandal in Weimar sein. Nicht genug, dass solche außergewöhnlichen Menschen hierher kommen. Jetzt sterben die auch noch. Das wird ziemlich Bewegung, besonders unter der Zuhörerschaft, verursachen. So, meine Freunde werden dann sagen, oh, Satchinandan Swami ist von uns gegangen. Er hat uns verlassen, ist nicht mehr da. Einer in der Zuhörerschaft könnte jetzt argumentieren, was sagt ihr, Satchinandan Swami ist von uns gegangen, der liegt hier, der ist da, die Beine, die Oberschenkel, also das ist schon gehört, der Mann, die progressive Haarfrisur, all das ist noch da, der Mönch liegt da, was habt ihr, der Körper ist doch da. Doch das ist sicherlich nicht eine richtige Sache. Es heißt in den Vedas sehr treffend, dass im Augenblick des Todes die spirituelle Natur oder die spirituelle Seele den Körper verlässt und damit wird der Körper untätig und ist nicht mehr in der Lage, die Symptome des Lebens zu zeigen. So, das ist ein ganz einfaches Beispiel. Materie, die in der Seele gegenwärtig ist, kann sich bewegen. Materie, wo keine Seele gegenwärtig ist, ist nicht mehr in der Lage, sich zu regen. Man sagt da tatsächlich, auch in unserem Sprachgebrauch, er ist von uns gegangen, da ist die Lebenskraft nicht mehr da. So, die indische Philosophie hat sich, was diese Themen betrifft, oder ja, behandelt. Kommt ruhig rein. Wenn ihr keinen Stuhl mehr findet, möchte ich euch empfehlen, unten hinzugehen. Da sind Veranstaltungsräume und dann die Stühle hochzubringen oder euch als Bodenbewohner zu fühlen. So, diesen Punkt, der wird in der indischen Philosophie sehr überzeugend eigentlich präsentiert. Es gibt dort sechs philosophische Systeme, die auch als Darshans beschrieben wird. Das erste philosophische System heißt Karma Mimamsa. In diesem System lernt man, dass Tätigkeiten immer Reaktionen mit sich bringen. Jede Handlung, die ein Mensch ausführt, bringt bestimmtes Karma mit sich. Oder Reaktionen, die entweder gut sind oder schlecht sind. Auf einer ganz einfachen Ebene, wenn ich dieses Wasser trinke, wird mein Durst vergehen und ich muss auf die Toilette. Das ist die Aktion und Reaktion. Auf etwas, sagen wir mal, in einem etwas weitergefassten Verständnis, ist jede Handlung hier in diesem Universum dafür verantwortlich, dass irgendwo und irgendwann eine Reaktion auftritt. Es gibt in Amerika eine Universität, Stanford University, die eine Abteilung oder eine Fakultät hat, wo man sich mit dem sogenannten Zufall beschäftigt. Und man ist dort zu der Schlussfolgerung gekommen, dass selbst im All Dinge, die geschehen, sich zurückverfolgen lassen auf Auslöser, die die Ursache dafür bilden. Ein Mensch, der das Gesetz des Karmas kennt, kann zum Beispiel verstehen, wieso er sich in der Situation befindet, in der er sich befindet. Genau wie wenn ihr ein Aschehäufchen seht, dann könnt ihr verstehen, hier ist ein Feuer vor kurzem ausgebrochen und hat die Substanz verbrannt. So kann auch ein Mensch verstehen, wenn er sein Leben studiert, was er getan hat, um dahin zu kommen, wo er jetzt ist. Und mit diesem Verständnis versucht er natürlich auf eine Weise zu handeln, um nicht, sagen wir mal, schlechte Reaktionen in der Zukunft zu ernten. Das ist Karma, das Verständnis von Karma Mimamsa. Dann schließt sich das nächste philosophische System an, nämlich Nyaya oder Logik. Nun, die Logik ist ein sehr ausgeklügeltes System. Ich möchte das hier nicht so präsentieren, weil das viel Zeit in Anspruch nimmt. Mit diesem System kann man sich allen Phänomenen zuwenden und dann erkennen, was sozusagen, kann man sie besser dann verstehen. Nyaya kommt zu einem sehr, sehr interessanten Konklusion, einer sehr interessanten Schlussfolgerung. Obwohl man ständig bemüht ist, Leiden zu vermeiden und Glück zu erlangen, gibt es doch viele Faktoren, die diese Bemühen im Keim ersticken. In Nyaya untersucht man die Frage, warum gibt es Leid, auch wenn man versucht, das Leid abzuwenden in seinem Leben. Und eine der Untersuchungen in Nyaya richtet sich auf den Körper. Was ist der Körper? Wie viel Freude kann ich überhaupt mit dem Körper bekommen? Und wie viel Leid? Und es wird dann die Hand untersucht. Wie viel Leid kann mir diese Hand geben? Jedermanns Hand, wie viel Leid? Ein Nietnagel kann wachsen, diese schmerzhaften kleinen Splittergruppen, die sich so Splittererscheinungen. Ich habe hier gerade wieder einen, merke ich. Man kann wenn der Winter einbricht, werden die Hände kalt und die Durchblutung ist gestört und man hat diese Fingerstarre. Man kann sich die Hand verbrühen. Man kann sie sich im Trabi einklemmen, wenn man die Türen schließt. Es gibt viele, viele Möglichkeiten, durch die man Leid erfahren kann in der Hand. Die nächste Frage. Wie viel Glück kann mir die Hand geben? Viele Leute sagen jetzt, oh, das ist einfach. Wenn ich Gitarre spiele, dann fühle ich, dass die Hand mir Glück bereitet, wenn das schön läuft. Aber das ist nicht richtig. Es ist die Musik, nicht die Hand, die Ursache für Glück ist. Oder man sagt, wenn ich einen lang vermissten Freund wiedersehe und ihm richtig die Hand schüttle, dann ist die Hand eine Ursache für Freude. Aber auch das ist nicht richtig gedacht. Denn es ist die Freundschaft, die ich zu diesen Menschen empfinde, die Wiedersehensfreude, die mir Freude bereitet. So, der Naya kommt zu dem Verständnis, dass der Körper an und für sich nicht ein Vehikel ist, ein Fahrzeug, mit dem man genießen kann. Es sind mehr die Erwartungen und die Hoffnung und das Gefühlsleben, was, wenn es sich bestätigt, genießt. Aber der Körper an und für sich ist eine Brutstätte von Leid. Er ist geboren worden, er wird krank, er wird alt und er wird schließlich sterben. Das sind die vier Leiden des materiellen Daseins. So, die Philosophie geht weiter. Nämlich hin zu Vaisheshika, zu der Untersuchung der Frage, was eigentlich ist Materie? Wir haben uns mit dem materiellen Körper befasst, was eigentlich ist denn Materie? Und ich hatte das kurz vorweggenommen, die moderne Physik ist nicht so weit verschieden von ihrem Verständnis von Materie. Materie nach der Vaisheshika-Philosophie sind tatsächlich die winzig kleinsten Teile, die in unterschiedlichen Frequenzen schwingen. Wusstet ihr, dass diese subatomaren Teilchen, die im Atom, also in Schwingungen sind, entsprechend der Art und Weise, wie sie schwingen, verschiedene Atome, das heißt verschiedene Moleküle, das heißt verschiedene Elemente, das heißt schließlich verschiedene sichtbare Manifestationen, also Dinge gestalten. Wenn da auf der atomaren Stufe ein kleiner Unterschied ist, dann gibt es den Unterschied zwischen einem Honecker und einem Kohl. Nicht? Das ist nur ein witzig kleiner Unterschied, jetzt auf der atomaren Ebene betrachtet, in der Schwingungsfrequenz dieser Atome. Ich hoffe, dass euch mein Stil des Vortrages, der vielleicht nicht so hier gebräuchlich ist in diesen Ländern, nicht zu sehr schockiert, aber bitte betrachtet es. Der Unterschied zwischen der Wand und dem Stuhl, dem Harmonium und so weiter, ist auf der atomaren Ebene nicht wirklich da. Die schwingen ein wenig anders, diese subatomaren Teilchen. Deswegen Yogis, und ihr habt das sehr oft sicherlich gehört, die sagen sehr oft, dieses materielle Leben ist Illusion. Was sie damit meinen ist, dass es sich nicht lohnt, sich wie ein Besessener, wollen wir mal dieses fast polemisch klingende Wort benutzen, oder sehr intensiv zu bemühen um materiellen Fortschritt. Denn letztendlich ist alles, ob nun Verlust oder Gewinn, Reichtum oder Armut, eine Manifestation dieser materiellen Energie. Es ist nicht so wichtig, es besteht kein großer Unterschied. So, schließlich, nachdem wir so weit fortgekommen sind, können wir uns der Shankya-Philosophie zuwenden. Wer von Ihnen und euch hat schon mal den Begriff Shankya gehört? Sankhya. Ist noch nicht so vertraut, dieser Begriff. Sankhya ist die Analyse der Materie. Es ist ein wenig technisch, und da ich weiß, dass manche von Ihnen oder euch einen sehr bewegten Tag hinter sich haben, werde ich da ganz schnell durchgehen. Sankhya teilt diese materielle Welt in Kategorien ein, mit denen die es uns erleichtern, mit dieser materiellen Welt umzugehen. Es gibt nach der Shankhya 5 grobstoffliche Elemente. Erde, und das sind die festen Substanzen. Wasser, zu denen zählen die flüssigen Substanzen. Feuer, zu denen zählen nicht nur das flackernde oder lodernde Feuer, sondern auch Elektrizität. Auch die Elektrizität, die in den Nervenbahnen fließt. Luft. Dazu gehört, sind philosophische und deswegen abstrakte Begriffe, Raum. Nicht, was im Raum so geschieht. Und schließlich Äther. Da gehört der größere Raum dazu, nämlich so viel wie der Kosmos, das Weltall. Das sind 5 grobe Kategorien der Materie. Diese 5 Elemente manifestieren sich in 5 Wahrnehmungen, nämlich Form, hier ist eine Form, Klang, das ist das Medium, durch das wir uns verständigen, durch das wir im Augenblick kommunizieren, Geruch, Geschmack und, was habe ich ausgelassen? Yes, Berührung. Damit sind wir bei 15 Kategorien. Diese 15 Kategorien können wahrgenommen werden, wiederum durch 5 Sinnesorgane, nämlich das Auge, die Nase, der Tastsinn, die Zunge und die Ohren. Über diesen 20 Kategorien oder zusätzlich zu den 20 Kategorien gehören die 3 Funktionen oder im Sankhya die 3 Elemente, mit denen wir das analysieren, was wir so an der Wirklichkeit wahrnehmen. Und das ist wieder ziemlich interessant, auch für diejenigen, die nicht so systematisch denken. Es ist zunächst einmal der Verstand oder der Geist, dann die Intelligenz und schließlich das Ego. das Ego oder das Ich-Gefühl, da draußen ist so ein schönes Plakat, ich, ganz groß, will, ist ein sehr wichtiges Faktor. Ohne dieses Ego würden wir nicht in der Lage sein, uns unsere materielle Vielfalt zu gestalten. Hier sind manche, die leben in der Identifizierung, Studenten zu sein und gehen deswegen in die Universität. Andere in der Identifizierung von vielleicht einem wohlhabenden Bankier haben wir unter uns. Der geht deswegen in die Bank und meditiert immer über 1:1, 1:1, 1:1. Und so weiter. Mit anderen Worten, dieses Ego tut eigentlich unsere bestimmen, wie wir uns in dieser Welt der Materie orientieren. So, über diesen 23 Kategorien kommt das Chankhya zu einer 24. und 25. Kategorie. Und das ist etwas, was neu ist für die Materialisten unter uns. Nämlich Atma oder der Beobachter. Ich bin in dieser Materie, dieser Körper besteht aus manifestierter Materie und kann diese Materie beobachten. Das heißt, ich bin verschieden von dem, was beobachtet wird. Zum Beispiel sehe ich hier das Harmonium. Ich bin verschieden von dem Harmonium. Wäre ich eins mit dem Harmonium, oder das ist nicht so ein gutes Beispiel. Ich bin der Beobachter von dir, der du da sitzt. Nicht? Wir existieren im Gegenüber und können uns deswegen wahrnehmen. Wäre ich eins mit dir, würde ich dich nicht wahrnehmen. Und deine Freundin würde mich auch nicht als getrennt von dir wahrnehmen können. So, zwischen sagen wir, da sind zwei Kategorien, der Beobachtende, das heißt das oder der, der Materie wahrnimmt, der Materie auch manipuliert. Und schließlich kommt es Shankya zu dem Verständnis von der, also das war die Seele und der Überseele. Nun, wir sind gleich durch diese Systematik, ihr werdet ein bisschen unruhig, ich möchte jetzt zur siebten Philosophie kommen, nämlich der Yoga-Philosophie. Und das ist ja, was euch brennendst interessiert. Also ich nehme an, dass ihr deswegen dass ihr selber mit diesem Interesse ausgestattet seid. Der Yoga hat 8 verschiedene Stufen. Viele Leute, wenn die Yoga hören, dann denken sie an diese gymnastischen Ausübungen, die Gesundheit bringen soll, lange Lebensdauer und Erfolg in der Liebe. Nicht? So ist das zumindest in den Ländern, wo ich sehr oft bin. Es ist jedoch so, dass Yoga eine Stufenleiter ist, die einen befähigt, sich selber zu erkennen. Yoga fängt an mit Regeln und Regulierung. Zum Beispiel sollte jemand, der Yoga praktizieren, mit sich selber ehrlich sein und auch andere nicht belügen. Er sollte nicht stehlen. Er sollte praktisch ein Verhalten an den Tag legen, wo er sehr nach ethischen Regeln lebt. Da gibt es so Regeln und Regulierungen. Es wird im Yoga zum Beispiel nicht empfohlen, Fleisch zu essen, weil Fleisch Mord bedeutet auf einer Ebene. Und damit man Fleisch isst, muss man erst mal ein Leben ausknipsen. So, die nächste Stufe ist Asan. Asan ist die Sitzstellung. Asan heißt auch Sitz. Ihr würdet sozusagen auf einem Asan jetzt sein. Es sind verschiedene Sitzstellungen, wie zum Beispiel der Yoga-Sitz, aber auch einzelne Yoga-Übungen wie der Surya Namaskar, der Sonnengruß, wo verschiedene Stellungen im Yoga verbunden werden in eine sehr interessanten Übung, die ein sehr langes Leben gewährt. Es gab einen Staat in Indien, wo der Surya Namaskar, damals als doch Könige, ein König da war, nicht über Indien, sondern in diesem einen Königstaat oder Königreich, sagt man besser, da war das Surya Namaskar obligatorisch und die Leute wurden sehr, sehr alt, sehr gesund. So, das sind diese Yoga-Asanas, die eine durchaus medizinische Wirkung haben. Dann geht es eine Stufe weiter zu Atemübungen. Ich möchte euch eine einzige dieser Atemübungen, dieser Pranayama-Übung hier präsentieren, die ihr mit großem Gewinn in eurem Leben anwenden könnt. Und zwar sollte man einatmen. Zunächst einmal, Atem hat eine Wirkung auf unseren Geist. Pranayama hilft uns, unseren Geist zu beherrschen. Wenn ihr sehr unruhig seid, euch über einen Menschen fürchterlich aufregt und fast hin, also zur Aggressivität kommt, dann tut man auch sehr oft mal so das Fenster aufreißen und atmet dann tief ein und aus. Kennt ihr das? Ja, nicht? Das tiefe ein. Dann wird man irgendwie ruhiger. So, das Atem hat also eine Wirkung auf das Gemüt. Jetzt möchte ich euch eine einfache Atemübung machen, die ihr morgens machen könnt oder auch abends, am besten bei frischer Luft. Man sollte einatmen und zwar dabei zählen. Sagen wir bis 7. Dann hält man die Luft an, während man wieder bis 7 zählt. Dann atmet man aus, während man wieder bis 7 zählt, hält dann wieder den Atem für die gleiche Anzahl an und wiederholt das für vielleicht 2, 3 Minuten und wird merken, wie man innerlich sehr ruhig wird, sehr gelassen. Es ist also fast mystisch. Ihr könnt es ausprobieren, es passiert und funktioniert bei jedem. Ich habe also diese Versuche gemacht bei Zuhörerschaften, die also absolut keinen Zugang zum spirituellen Leben hatten. Bitte merkt euch das, nehmt es mit nach Hause und probiert damit und werdet ruhige, besonnene Menschen im Leben. So, das ist Pranayama. Dann geht es weiter zu Pratyahara. Pratyahara bedeutet, dass man die Sinne von den Sinnesobjekten zurückzieht. Es wird von Yogis berichtet, die da sitzen und an ihnen vorbei geht ein königlicher Hofstaat mit Tänzern und einer Musikkapelle, Kutschen, also alles, was dazu gehört, Spaßmachern und dergleichen mehr. Die nehmen es aber nicht wahr, weil ihre Sinne nicht mehr verbunden sind mit den Sinnesobjekten. Ihr könnt diese Sache auch manchmal verstehen, wenn ihr euch auf eine Examensarbeit vorbereitet oder unter großen emotionalen Stress steht und euch wirklich fixiert auf eine Sache. Dann klingelt das Telefon, ihr nehmt es aber nicht wahr. Oder jemand ruft euch bei Namen, Heinrich, ihr hört es nicht, weil ihr seid so fixiert auf eine Sache, dass die anderen Sinne im Augenblick keine Sinneswahrnehmung mehr haben. So, im Yoga-Vorgang praktiziert man das. Man zieht die Sinne zurück von den Sinnesobjekten. Dann kommt man auf die Stufe von Konzentration, dann auf die Stufe von Dhyan, das heißt Meditation, und schließlich auf die Stufe von Samadhi, das heißt dem Vertieftsein und dem Versunkensein. In der Bhagavad Gita, praktisch dem Handbuch für spirituelles Wissen, wir haben es auch draußen auf dem Tisch, also ausliegen, und ihr könnt es euch gerne im Anschluss anschauen und auch erwerben. In der Bhagavad Gita wird diese Stufe der Samadhi beschrieben als das Erfahren einer großen spirituellen Freude und auch Sicherheit. Jemand, der in Samadhi versunken ist, also vertieft ist, weiß, dass es nichts Höheres mehr für ihn zu erreichen gibt. Er gerät nicht einmal inmitten allergrößter materiellen Schwierigkeiten ins Wanken und ist auf einer Stufe der Festigkeit verankert. Es ist eine sehr hohe und auch sehr erstrebenswerte Stufe. Auf dieser Stufe nun stellen sich spirituelle Verwirklichungen ein. Ihr möchtet euch erinnern, ich sprach von Shankya, ich sprach da, dass im Shankya-Yoga die Seele angenommen wird. Durch den Yoga-Vorgang nun trennt man die Seele von der Materie und kann sie somit erkennen. In einem Tee, der sehr süß ist, dieser Tee ist überhaupt egal. In einem Tee, der sehr süß ist, ist der Zucker aufgegangen im Wasser und ist nicht zu erkennen. Ich muss einen Vorgang anwenden, mit dem ich den Zucker vom Wasser trenne, um ihn wahrzunehmen. Genauso ist es in unserem Leben. Die Seele und die Materie scheint praktisch eins zu sein. Nicht? Die Person scheint in unserer Vorstellung eins zu sein mit dem Körper. Wenn wir uns im Spiegel betrachten, dann sagen wir manchmal, das bin ich. Aber dem ist nicht so. Wir sind nicht einfach Atome und so weiter. Wir sind eine Persönlichkeit, ein Individuum. So durch Yoga kann man das tun, was den Materialisten so schwierig fällt, nämlich die spirituelle Energie oder diese Lebenskraft trennen von der Materie. Und man sieht sich selber als ewige spirituelle Seele, aber das ist nicht genug. Man sieht auch Paramatma oder die Überseele. Für die materialistische Denkensweise ist Inspiration etwas, was sie nicht erklären können. Zum Beispiel, dass Mozart auf einem Spaziergang herum, also läuft, und plötzlich hat er in der Fülle, in der abgeschlossenen Ganzheit, eine Sinfonie vor sich. Er ist dazu nicht gekommen durch einzelne Gedankenschritte, sondern es ist plötzlich da. Ich nehme an, jeder von euch hat irgendwelche Inspirationen, denen er den nachgeht und dann passiert etwas Außergewöhnliches. Diese Inspiration kommt von der Überseele. Krishna oder Gott im Herzen eines jeden. So durch Yoga kann man dies wahrnehmen, indem man Materie und materielle Wahrnehmung trennt von der Seele. Nun, ich bin damit durch die sechs philosophischen Systeme hindurchgekommen und möchte jetzt sehr praktisch ich möchte zum Ende kommen, um euch sehr praktisch ein paar Tipps zu geben aus dieser alten Yoga-Weisheit oder Wissenschaft, könnt ihr es eigentlich so nennen. Man könnte es einfach so eigentlich so nennen, wenn dieser Begriff nicht manchmal so unangenehme Konnotation, also Randbemerkungen mit sich trägt, Fußnoten mit sich bringt, nämlich das, was durch Wissenschaft und missbrauchte Wissenschaft alles an Schwierigkeiten aufgetreten ist. Dieses Yoga-Wissen, lass uns lieber Yoga-Wissen dazu sagen, ist sehr, sehr praktisch, wenn es einem darum geht, sein Bewusstsein oder Fortschritte in seinem Leben zu machen. Wir alle fangen an auf einer Bewusstseinsstufe, die niedrig ist, und haben natürlich auf dieser Bewusstseinsstufe eine Idee oder ein Verständnis von dem, was uns wichtig ist. Man nennt es Anamaya. Anna heißt Nahrung und Maya heißt Auffassung oder auch Wahrheit. Für ein Baby ist Nahrung Wahrheit. Wenn es Probleme sieht, wie Magenknurren oder es ist zu kalt oder es fühlt sich alleine, braucht die Mutter nur zu kommen und das Baby zu nähren, und das Baby strahlt dann wieder und die Welt ist in Ordnung. Ihn interessiert nicht 1:1 oder Honecker oder wer auch immer. Für ihn ist Nahrung Wahrheit, das reicht schon aus. Für viele Menschen kommt diese sehr naive Bewusstseinsstufe, färbt die mit in ihr Leben hinein. Es gibt Leute, wenn die Probleme haben, dann räubern sie nachts über den Kühlschrank aus und essen sich so ordentlich voll und denken, jetzt stimmt die Welt. Es ist natürlich eine große Illusion. Raucher leiden auch unter dieser Naivität des Denkens. Wenn ein Mensch sich nervös fühlt, dann nimmt er gerne den Test the West Glimmstängel in den Mund und hat den im Mund und stimmt die Welt. Das ist eine Illusion, die aus der infantilen Stufe des Bewusstseins kommt. Klingt gemein, nicht? Für die Raucher, ich weiß. Aber wenn ihr das bitte auf philosophische Art und Weise betrachtet und nicht als Polemik, wir sind ja in einem philosophischen Rahmen, dann werdet ihr daran viel Wahrheit sehen. Ich esse, darum bin ich. Das ist die erste Stufe des Bewusstseins, die, und das sagte ich schon wieder, in das weitere Leben hineinführt. Also in Westdeutschland sind wir immer für was erstaunt. Da gibt es richtig eine Genre, eine Gruppe von Menschen, die also in die Millionen gehen, die nach harter Arbeit abends ins Wirtshaus gehen und essen und trinken. Das ist ein westdeutsches Phänomen. Ich weiß nicht, wie, ob sich das hier auch schon so umgreift. Ne? Ist auch schon bekannt hier? Ja, durchaus. Gut. Das heißt, diese Leute sind auf einer... Seht mal, die arbeiten den ganzen Tag, dann ihre Wirklichkeit ins Wirtshaus, essen und trinken. Ich esse, darum bin ich. Nicht? Die sind stolz auf ihren Bierbauch, der sich so nach und nach, der so herangezüchtet wird durch dieses Bewusstseinsstufe. Das ist nicht schlimm, aber das ist eine Bewusstseinsstufe, eine bestimmte Bewusstseinsstufe. Nun, es geht weiter. Pranamaya, auf einer weiteren Bewusstseinsstufe, auf einer der nächsthöheren, denkt ein Mensch, definiert er seine Wirklichkeit anhand seiner Tätigkeit. Wenn man ihn fragt, wer bist du, sagt er Musiker oder Zimmersmann. Dann sage ich, nee, ich wollte eigentlich wissen, wer du bist, nicht was du machst. Aber für ihn ist das so die Realität. Man nennt diese Stufe kurz zusammengefasst, ich handle, darum bin ich. Es gibt viele Leute, wenn die sich nichts vornehmen, dann fühlen sie sich unerfüllt. Wenn sie nicht an einem Projekt arbeiten, wie ein Haus errichten und so weiter, dann fühlen die sich unausgelastet und unerfüllt. Pranamaya heißt das. Ich handle, also bin ich. Nun, von dieser Stufe geht es eine Stufe höher und ich persönlich denke, dass viele von euch, eigentlich fast alle, obwohl ihr von den anderen Stufen bestimmt auch etwas mitkriegt in eurem Leben, ich denke, die meisten von euch befinden sich auf dieser Stufe. Auf dieser Stufe versucht ein Mensch nachzudenken und seine Tätigkeiten mehr in einen geistigen Bereich zu verlagern. Er beschäftigt sich mit Philosophien verschiedener Art, geht auch mal zu einem indischen Vortrag wie diesem hier, liest interessante Bücher, Hermann Hesse, muss man gelesen haben, und so weiter. Und beschäftigt sich in intellektuellen Gesprächen mit seinen Freunden. Ich sehe vielen meiner Zuhörer diese intellektuellen Falte hier. Auf dieser Stufe sagt man, ich denke, also bin ich. Vielleicht kennt ihr das in Lateinisch cogito ergo sum, bekannt, nicht? René Descartes, dieser französische Philosoph, prägte diesen Begriff. Ich denke, also bin ich. Nun geht es eine Stufe höher. Und das ist eine, sagen wir einmal, die Grauzone oder das Niemandsland der Spiritualität. So praktisch der Streifen zwischen Westdeutschland und Ostdeutschland. Man nennt diese Stufe Vijnanamaya. Auf dieser Stufe versucht der Mensch herauszufinden, wer er eigentlich ist. Klingt so einfach und so fast abgegriffen, diese Frage, ist trotzdem von höchster Wirklichkeit. Ein Mensch auf dieser Vijnana-Stufe versteht, auf den ersten Stufen benutze ich meinen Körper und bin somit im Felde des Körpers. Das ist ein interessanter philosophischer Begriff. Im Cetra, im Felde des Körpers aktiv. Genauso wie ein Bauer in ein Feld tritt und dort Samen legt, die dann als Getreide zu ernten sind. So macht ein Mensch körperliche Tätigkeiten, die ihm als Früchte, Feldfrüchte sozusagen, Genuss oder Leid verschaffen. So der Mensch auf der Vijnana-Maya-Stufe sagt, ich bin auf der körperlichen Ebene aktiv. Das heißt, ich bin aber nicht der Körper. Ich benutze den Körper. Ich bin auf einer höheren Stufe, auf der mentalen Ebene, der Ebene der Gedanken aktiv, kann aber nicht die Gedanken sein. wer bin ich dann? Ich meine, getrennt von dem Körper und dem Geist. Ich möchte, weil das ein wichtiger Punkt ist, ein Übergangspunkt, der, wenn ihr ihn versteht, euch hilft, aus der Illusion des materiellen Lebens, also sagen wir besser, der Einseitigkeit des materiellen Lebens herauszukommen, das kurz illustrieren mit einer einfachen Meditation, die auch wieder jeder machen kann, ganz gleich, was eine Voraussetzung ihr mit sich bringt, sind. Bitte macht das mal nicht hier, in diesem Rahmen. Wenn ihr zu Hause kommt, ihr werdet euch heute Abend hinlegen und einschlafen, also ihr könnt es direkt dann machen. Geht einmal im Gedanken durch euren Körper hindurch. Stellt ihn euch vor als einen Raum. Geht zu den Zehen hin, in Gedanken, nicht? Geht durch die Kniescheibe hin, also ich bin immer so plastisch, geht durch die Körperteile hindurch. Und ihr werdet sehen, wie ihr sehr leicht verwirklichen könnt, dass all diese Teile zu euch gehören. Es ist, man sagt, es ist mein Knie, mein Bauch, meine Brust, mein Kopf. Das heißt, ihr als der Besitzer seid verschieden von diesem Eigentum. Und wenn ihr diesen einfachen Gedankengang macht, werdet ihr merken, wie ihr verschieden vom Körper seid. Ihr könnt auch, wenn ihr zu den Hartgesottenen zählt, vor einen Spiegel treten und euch lange dieses Spiegelbild anschauen und euch fragen, bin ich das? Und ihr werdet feststellen, dass diese oberflächliche Identifizierung, die wir täglich machen, wenn für diejenigen, die sich schminken oder die Zähne putzen und gucken, ob es schon so weit ist, dass sie gesellschaftsfähig sind mit den Zähnen, dass sie sich von dieser oberflächlichen Identifizierung lösen kann. Man versteht, meine Identität ist was anderes, ich habe den Körper und richte ihn her. Ihr könnt eine andere Meditation machen, durch die ihr versteht, dass ihr getrennt seid vom Körper, den Gedanken, indem ihr einfach mal versucht, nichts zu denken. Ihr werdet merken, wie dann Gedanken in eure Wahrnehmung eingehen, wie Züge im Weimarer Hauptbahnhof und wieder euch verlassen. Das heißt, ihr selber seid auch verschieden von den Gedanken. Es sind Gäste, die kommen und gehen. So auf der Vijnanamaya-Stufe versteht man, durch wirklich diese, es ist nicht einfach Jnana oder theoretisches Wissen, sondern Vijnana, verwirklichtes Wissen, dass man verschieden ist von dem Körper und dem Geist. Das ist sehr wichtig. Denn die Materialisten identifizieren sich damit und sind ständig damit beschäftigt, ein Phantom nachzujagen, dass sie nämlich zufrieden werden können, wenn sie den Körper befriedigen oder hier diese intellektuelle Selbstbefriedigung oder Befriedigung betreiben. Das geht nicht, weil man verschieden ist von dem Körper und dem Selbst. So, ich komme jetzt zum Schluss. Die höchste Stufe des Bewusstseins, die Stufe, die wir zum Beispiel durch unser Yoga, man nennt das Bhakti-Yoga, was wir betreiben, anstreben, ist Anandamaya. Anandamaya heißt, dass man sich selber verwirklicht in Beziehung zu dem Ursprung oder zu Gott oder zu Krishna. Sieh mal, Dinge definieren sich immer in einer Beziehung. Wenn ich zum Beispiel nicht weiß, was für eine Beziehung dieses zylinderähnliches Gebilde zu mir hat, könnte ich verdursten. Wenn ich weiß, dass ein Becher, da ist Wasser drin, das ist die Beziehung zu mir, kann ich trinken. Wenn ich nicht weiß, was ich für eine Beziehung zu diesem Instrument habe, dann denke ich, was ist denn das? Und werde niemals in der Lage sein, Musik damit zu machen. So, dieses Harmonium oder diese Musik ist möglich erst in der Beziehung zu mir. Das heißt, ich muss wissen, es auszunutzen. So definiert sich auch das Lebewesen in Beziehung zu dem Ursprung. Oder Atma, das ist die Seele, definiert sich in Beziehung zu Paramatma, der Überseele. Was ist da los? Auf der Anandamaya-Stufe versteht man, dass die Beziehung des Lebewesens zu Krishna
die Beziehung des Teiles zum Ganzen ist. In dem Augenblick, wo zum Beispiel dieser Zeiger verbunden ist mit dem Motor der Uhr, hätte ich fast gesagt, dem Uhrwerk, kann es Zeit angeben. Genauso kann das Lebewesen, also wenn es nicht verbunden ist, dann tut das hier in abstrakten Formen herumklötern, dieser Zeiger, und das ist alles, das kann nicht Zeit angeben. So genauso, wenn das Lebewesen verbunden ist, und da kommt die Bedeutung von Yoga voll zum Vorschein, Yoga heißt Verbindung, verbunden ist mit Krishna oder mit Gott. Krishna ist nichts anderes als eines der vielen Namen Gottes, heißt so viel wie derjenige, der Geburt und Tod beendet, oder auch der alles Anziehende, oder auch das Reservoir aller Freude. Wenn das Lebewesen verbunden ist mit Krishna, gewinnt es seine eigentliche Definition, wie der Zeiger, der verbunden ist mit dem Uhrwerk. Und zwar Ananda. Ananda heißt so viel wie spirituelle Glückseligkeit. Wer Yoga erlangt hat mit der Quelle aller allen Seins, mit Krishna, ist sogenannt Krishna-bewusst oder Yukta heißt er, verbunden mit Krishna, und ist somit frei von den Leiden des materiellen Daseins.